Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Feststellung: Chinesische Aktien sind nach allen Bewertungsmaßstäben, die wir in der Regel so verwenden, günstig. Die Frage ist, wie lange werden chinesische Aktien noch günstig sein? Ist das eine akute Kaufgelegenheit oder kann man sich Zeit lassen? Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Legen wir los. So, ich entschuldige mich, aber ich habe den tiefen inneren Drang, nochmal ganz kurz zurückzublicken. Dauert keine 2 Minuten, versprochen, denn sowohl in der letzten als auch in der vorletzten Woche gab es doch 2 ziemlich spekulative Folgen. Ich weiß, da waren sowieso schon 25 Disclaimer über die Tatsache drin, dass die Börse nun mal sowieso schon ein riskanter Ort ist, dass aber insbesondere, wenn man über hochriskante Einzelaktien spricht, dieses Risiko sich nochmal potenziert. Damit ist der Drang dann auch abgearbeitet. Also, das war keine Kaufempfehlung. Vorsicht, in solche Derivate-Spekulationen oder Einzelaktien einzusteigen. Das ist nur für denjenigen etwas, der auch gegebenenfalls den Verlust ertragen kann. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich werde mal ganz genau drauf schauen. Ich glaube, die Zahlen kommen immer ungefähr eine Woche später, wie viele sich die heutige Podcast-Folge anhören. Dass ich zwischendurch mal ganz kurz geneigt war, die Titel bzw. den Titel dieser Folge hier umzuformulieren, sodass China gar nicht erst im Titel erscheint, ist der eindeutigen und klar belegbaren Stimmung geschuldet, dass sich niemand für China-Aktien interessiert. Und auch wenn ich hier sehr häufig über die Werte und die Märkte und die Branchen und Sektoren und Trends spreche, die mich interessieren, heißt es natürlich nicht, dass es alle interessiert. Ich habe aber gesteigertes Interesse daran, dass sich diese Folgen dann auch jemand anhört. Also, wer ist denn jetzt dabei? China-Aktien jetzt kaufen oder noch warten? Wer eingeschaltet hat, sagt man das überhaupt beim Podcast? Also, wer zuhört, der wird sich nicht gänzlich den China-Aktien verschließen und gehört damit, zumal man das ja auch anhand der Entwicklung vieler ETFs beobachten kann, zu einer antizyklischen Minderheit. Also, gut gemacht. Man muss ja auch mal ein Lob gleich am Anfang loswerden. Sich antizyklischen Gelegenheiten an der Börse zu nähern, ist etwas, was jeder machen will. Er liest einmal ein Börsenbuch, ganz egal, ob meine geliebten Zürich-Axiome, ist schon uralt das Buch, aber hat mir einfach sehr gut gefallen. Jeder möchte solche Spekulationen umsetzen, jeder möchte dann kaufen, wenn die Kanonen donnern oder wenn die Aktien eben keiner haben will, aber in der Praxis findet sich dann doch immer ein Grund dafür, es lieber doch nicht zu machen. Naja, ich meine, KI ist so ein dominierendes Thema. Muss man sich da mit China rumschlagen? Das sind eigentlich 2 Themen, die sehr friedlich koexistieren sollten. Denn welches Land hat, und zwar mit weitem Abstand, die meisten KI bzw. Generative AI-Patente angemeldet? Das waren Unternehmen aus China. Darum soll es aber heute nicht gehen und es soll auch nicht darum gehen, dass es natürlich vielleicht sogar etwas mehr als nur die theoretische Möglichkeit einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und den USA geben könnte. Und das ist eigentlich eine Sonderfolge wert, aber das dürfen gerne andere machen. Das heißt also, wenn wir ein direktes oder indirektes militärisches Aufeinandertreffen der USA und China sähen, dann wäre der Gesamtmarkt ganz erheblich unter Druck, dann wären alle Chip-Aktien ganz massiv unter Druck, denn die lassen nun mal nahezu alle in Taiwan produzieren. Und deswegen möchte ich die Frage nicht weiter erörtern, denn ich habe häufig genug gesagt, da schwingt aber auch ein bisschen Hoffnung mit. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und wenn ich das noch ergänzen darf, auch das ist diskutabel. Ich glaube, selbst wenn es denn passiert, so häufig wie die USA jetzt quasi auf diplomatischem Weg, und das heißt ja erstmal nichts anderes als Lippenbekenntnisse, versichert hat, Taiwan gegebenenfalls zur Seite zu stehen, ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hoffe allerdings nie, dass es zu einem Beweis dieser These kommt, denn dass die Welt, schon Charlie Munger hat es ja gesagt, das wäre nun wirklich ein Ereignis, das würde die Welt zu einem unsicheren Platz werden lassen. Unsicherer, als er sowieso schon ist. Darum soll es heute nicht gehen. Und ich glaube, wer Sorge davor hat, dass die chinesischen Aktien dann, in so einem Fall wäre das auch sehr wahrscheinlich, gar nicht mehr gehandelt würden und vielleicht auf Jahre hinaus nicht mehr gehandelt werden können. Da fallen einem dann sofort russische Aktien bzw. russische ADRs ein. Der wird sich diese Folge nicht anhören. So, das mal vorweg. Und ich komme natürlich im Fazit auch darauf, sind chinesische Aktien günstig, ja oder nein? Was könnte zu einem sofortigen Aufschwung am chinesischen Aktienmarkt führen? Wie investieren, wenn überhaupt? Und selbstverständlich werde ich auch sagen, wie ich es aktuell mache und was für eine Erwartungshaltung ich an meine Investments habe. Zuerst mal kommen wir aber zum Status quo. Es ist ja sehr offensichtlich, das weiß auch jeder Besitzer von chinesischen Aktien oder auch den entsprechenden ETFs, chinesische Aktien sind nicht gut gelaufen. Und das liegt nicht nur daran, an dieser geopolitischen Spannung, das liegt nicht nur an einer Deglobalisierung, die allerdings eine gewisse Lokalität mit sich bringt. Denn wir haben, und das liegt natürlich, und das ist jetzt auch gar keine Verschwörungstheorie, dass wir überwiegend westliche Medien lesen, das ist nachvollziehbar. Wir leben hier und wir lesen das, was uns präsentiert wird. Aber dadurch bekommt man manchmal den Eindruck, als würde China mehr und mehr in der Welt isoliert. Als würden die Handelsbeziehungen zwischen China und den, na sagen wir mal, Partnern weniger werden. Das ist ganz sicherlich so und das könnte sich auch noch verstärken, wenn wir über den Handel zwischen China und den USA sprechen. Möchte aber trotzdem daran erinnern, dass es immer noch die untereinander größten Handelspartner sind. Aber der Trend ist klar erkennbar. Und zwar wäre es dafür auch nahezu egal, welcher Präsident bzw. welche Präsidentin dann in den USA ab November das Sagen hat. Und zum Teil ist es natürlich auch ein europäisches Problem. An der Stelle habe ich einfach nur den Wunsch, die Hoffnung, dass wir, und das gilt letztlich auch für andere geopolitische Entscheidungen, einen eigenen Standpunkt entwickeln und zumindest nicht vorschnell die Standpunkte der Partner bzw. des ganz großen militärischen Bündnispartners einfach so übernehmen. Wir brauchen hier eine eigene Stimme, weil wir schlicht und einfach in einer anderen Ausgangslage uns befinden als die USA. Selbst wenn wir das allerdings mal rausrechnen, dann muss man sagen, China ist keineswegs isoliert. China ist gegenüber dem Westen vielleicht mehr isoliert. Der gesamte Rest der Welt, so pauschal möchte ich es jetzt mal formulieren, handelt aber mit China und zwar in zunehmendem Maße. Indien, Indonesien, viele Länder Afrikas. Und worum es heute auch nicht geht, es geht nicht um eine moralische Einordnung. Wir sind uns vermutlich alle einig, dass wir sowohl die gesellschaftliche als auch die wirtschaftspolitische Marschrichtung Chinas, das ist für uns nichts Erstrebenswertes. Und Punkt. Das darf man so feststellen. Ich rede hier aber über chinesische Aktien. Und dieser chinesische Aktienmarkt, der steht vor erheblichen Herausforderungen. Das Wirtschaftswachstum im Land, und das ist in den letzten Jahrzehnten der treibende Faktor gewesen, die treibende Kraft der globalen Wirtschaft. Ja, die chinesische Wirtschaft ist eben fast 15 Jahre lang stärker gewachsen als die in Europa oder in den USA. Dass diese wirtschaftliche Kraft zeigt deutliche Anzeichen einer Abschwächung, schon seit vielen, vielen Quartalen. Diese Entwicklung hat allerdings nicht nur auf China selbst Auswirkungen, sondern eben auch auf die Weltwirtschaft und insbesondere auch auf den europäischen Aktienmarkt. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft ist ganz konkret im zweiten Quartal deutlich unter den Erwartungen geblieben, mal wieder. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber ein zentraler Faktor ist auch dort die Entwicklung der Geldmenge. Historische Daten zeigen uns, dass das Geldmengenwachstum dem Wirtschaftswachstum um etwa ein Jahr vorausgeht. Das ist schon mal anders gewesen, das heißt, die Spanne war schon mal kürzer, insbesondere in Krisenzeiten, aber grundsätzlich kann man das so stehen lassen. Und derzeit ist das Geldmengenwachstum in China stark negativ. Sogar tiefer im negativen Bereich als zu Beginn der Pandemie. Und diese Entwicklung wiederum lässt darauf schließen, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen in China eher weiter abschwächen wird. Und das ist ein Problem. An der Börse wird die Erwartungshaltung hinsichtlich der nahen Zukunft gehandelt. Und ein solches Szenario wäre, wenn es denn in der Ausprägung käme, wie man es momentan annehmen muss, in vielen anderen Ländern auch gleichbedeutend, zumindest mal mit rezessiven Tendenzen. Allerdings, und das ist eher eine Ausnahmestellung, hat China in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, das Schlimmste zu verhindern. Wir erinnern uns vielleicht an die Immobilienkrise und an die Geisterstädte. Das wird ja oft in einem genannt. Ja, das waren diese Infrastrukturpakete, damit hat man dann die Wirtschaft hochgehalten. Aber wer baut denn auch Städte, bitteschön, die später keiner braucht? Alles korrekt. Dennoch ist die Wirtschaft eben nicht implodiert.
The Chinese economy is still expanding. It's still a very vibrant economy in many ways. It's just not expanding by the kind of rates that people are used to. And it does have these challenges that we've spoken about, such as the real estate market and the failure of consumption to really take off.
Das Risiko bleibt also bestehen, dass China erstmals seit Jahrzehnten in eine Rezession abgleitet, was also dann auf die globale Wirtschaft einen Einfluss hätte. Wir müssen aber eben diesen Unsicherheitsfaktor mitnehmen, denn in der Vergangenheit ist es häufig gelungen, genau aus solchen Ausgangssituationen heraus das eben zu vermeiden. Der ganz große Bremsklotz ist und bleibt der Immobilienmarkt. Wir haben diese akute Krise, die vielleicht noch bis vor 2 Quartalen den Markt beherrscht hat, die haben wir scheinbar überwunden. Das heißt, die Daten werden langsam wieder besser. Aber der Sektor, vertun wir uns nicht, der bleibt aufgebläht. Und dieser Immobiliensektor macht eben in China fast 20% der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Es waren mal über 25%. Und es gehen Prognosen derzeit davon aus, dass dieser Sektor hinsichtlich des Anteils an der Wirtschaftsleistung auf etwa 15-16% schrumpfen wird. Das mögen eben 4-5% nur sein. Das wäre aber eine gesunde Entwicklung. Und dann müsste man von einer moderaten Erholung ausgehen. So etwas, gerade wenn wir über den Immobiliensektor sprechen, findet aber nicht in 2 Quartalen statt. Sowas dauert in der Regel 2-3 Jahre. Und das bedeutet eben, dass dieser Immobilienmarkt noch für eine ganze Zeit Gegenwind für das Wirtschaftswachstum erzeugen wird. Ein so hoher, signifikanter Rückgang in einem derart wichtigen Sektor macht es fast unmöglich, ein hohes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Neben diesem Immobilienmarkt ist auch die finanzielle Lage der chinesischen Lokalregierung ein ganz großes Problem. Denn die sind für einen Großteil der Wachstumspolitik verantwortlich. Peking macht die Vorgaben, die Lokalregierung setzen sie um. Diese Lokalregierung haben, wenn man so will, eine eigene Kasse. Das ist nicht ganz vergleichbar mit den Haushaltskassen unserer Bundesländer, aber man kann es sich der Einfachheit halber mal so vorstellen. Die Verschuldung dieser Kassen, dieser Lokalregierung ist während der Pandemie stark angestiegen. Es ist ja leicht messbar. Die Strategie der Chinesen hinsichtlich des Umgangs mit der Pandemie war, das wissen wir jetzt, verkehrt. Viel zu lange im Lockdown, viel zu lange. Es ist natürlich auch, man könnte jetzt ganz, ganz viele Argumente finden, wenn man denn durch die chinesische Brille guckt. Es ist natürlich für so ein Land auch eine andere Gefahr, aber es war schon extrem lang. Und wir haben diese Verschuldung Anfang 2024, also diesem Jahr, fast auf einem Peak gehabt. Also höher noch als unmittelbar in der Folge der Lockdown-Maßnahmen. Das heißt, wir sprechen von einem Verschuldungsgrad dieser Lokalregierung bei fast 100% der Wirtschaftsleistung. Das ist, wird jetzt der ein oder andere sagen, naja, meine Güte, also wenn man sich die Verschuldung der USA im Vergleich zu ihrem Bruttoinlandsprodukt anschaut, die ist aber deutlich höher als 100%. Ja, wir sind in Europa drunter, die USA sind eindeutig höher. Aber für chinesische Verhältnisse ist das sehr, sehr viel. Und das begrenzt natürlich die Fähigkeit der Regierung, durch weitere Schulden das Wachstum anzukurbeln. Und das wiederum macht die wirtschaftliche Erholung zusätzlich schwer. An diesem Punkt der Hinweis, ich werde gleich im Fazit nochmal darauf eingehen, das könnte sich von heute auf morgen ändern. Allerdings hat China, wenn man das vergleicht mit westlichen Ländern, sich immer sehr zurückhaltend verhalten hinsichtlich der Verschuldung. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass insbesondere also eine Regierung, die nicht wiedergewählt werden muss, hat es natürlich sehr viel leichter, seinem Volk zuzurufen, da müsst ihr jetzt aber einfach mal durch. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, das war hin und wieder, wenn man es jetzt ganz streng ökonomisch betrachtet, auch schon mal zum Vorteil für China, nicht unbedingt für den einzelnen chinesischen Konsumenten und Bürger, aber es spricht derzeit, weil wir einfach nicht die Signale dafür haben, es spricht wenig dafür, dass China von diesem Pfad abweicht, also seine Verschuldung einfach deutlich steigert. Die Auswirkungen auf den europäischen Aktienmarkt sind schon jetzt klar ersichtlich. Sie sind ganz offensichtlich, da kann man es praktisch täglich messen, wenn wir uns die Rohstoffpreise anschauen. Der Rohstoffmarkt kann nicht nachhaltig in einen Aufschwung übergehen, obwohl der Superzyklus meines Erachtens, Entschuldigung, immer noch aktiv ist. Aber wir wissen, das ist eine Entwicklung, die kann 5 bis 10 Jahre dauern. Da könnten auch 2 oder 3 Jahre Stillstand dabei sein. Und es ist natürlich nicht nur China, aber wenn wir uns die Korrelationen anschauen zwischen den Rohstoffpreisen und den weltweiten Konjunkturen, dann ist einfach die Nachfrage nach Rohstoffen, weil China so viele Rohstoffe importieren muss. Sie haben einige seltene Erden, die für uns sehr relevant sind. Wenn wir allerdings auf die großen Industriemetalle schauen, dann muss China sehr, sehr viel importieren. Und dementsprechend ist China ein entscheidendes Zünglein an der Waage dafür, wenn man eine Aussage darüber treffen möchte, wohin sich die Rohstoffpreise entwickeln. Und damit wird natürlich auch die Nachfrage nach europäischen Produkten aus China zurückgehen, wenn wir so eine Rezession sehen, beziehungsweise wenn sich die aktuelle Entwicklung weiter fortsetzt. Zum anderen wird China versuchen, den Rückgang im Immobiliensektor und das damit verbundene langsame Konsumwachstum durch verstärktes Exportwachstum zu kompensieren. Das sehen wir unter anderem auch durch einige währungspolitische Maßnahmen. Und das wiederum führt dann zu einer stärkeren Konkurrenz für europäische Unternehmen auf dem globalen Markt. Und dabei denke ich jetzt nicht so sehr an Temu. Das ist natürlich billiger Schrott. Und wir alle, die wir an Nachhaltigkeit denken, hoffen, dass sich dieses Geschäftsmodell nicht dauerhaft durchsetzen wird. Das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte einfach nur mal loswerden. Wir sehen es aber auch im Automobilbereich. Versprochen, das erste, was ist schon ein ordentliches Auto? Am Ende des Tages hat sich natürlich auch die Erwartungshaltung an PKWs sehr verändert. Also mein erstes ordentliches Auto war, rate mal mit Rosenthal, richtig, das war ein Golf. Der hatte aber auch sowas von gar nichts. So ein Golf CL hatte als Ausstattung stand da Sitze und Lenkrad. Logischerweise war der Sitz nicht höhenverstellbar. Es gab keine. Alle unter 25-Jährigen werden heute sagen, meine 4.000-Euro-Chaise hat das aber alles. Richtig, ist aber eben auch ein paar Jahre später gewesen. Mit 18 Jahren, das muss dann 1990 gewesen sein. Mann, war ich traurig, dass ich meinen Führerschein nicht sofort haben konnte. Aber am 1.1. macht eben kein Amt auf. Ich muss also bis zum 3.1. warten. Meine Güte. Also, dann im ersten VW Golf gesetzt, der hatte logischerweise kein Leder oder Lederersatz, der hatte keine Fenster, einfach gar nichts. Der hatte keinen Gurtwarner, der hatte ein Lenkrad, der hatte wirklich ein Schrottradio, man musste noch drehen, um die Sender zu finden und sonst hatte er nichts. Also, quasi wertlos heute. Wieso bin ich darauf gekommen? Na klar, die Erwartungshaltung an Autos. China wird, es gab gerade im Handelsblatt Plus einen sehr schönen Artikel darüber, chinesische Automobile sind mehr als konkurrenzfähig, wenn man sie vergleicht mit amerikanischen oder auch europäischen Herstellern.
Und jetzt im ersten Halbjahr sind es 1,9 Millionen Verbrennerautos. Also wenn man das ganz plump hochrechnen würde, könnte es sein, dass man dieses Jahr sogar unter 4 Millionen landet. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren sind es über 1 Million Verbrennerautos weniger, die Deutschen in China zulassen.
Zudem muss man natürlich auch die Wachstumsprognosen für Europa selbst hinterfragen. Da steht praktisch nie drin, wenn in China so und so, müsste aber eigentlich da drin stehen. Angesichts der aktuellen Schwäche Chinas erscheint das erwartete Wachstum von mehr als 1% für Deutschland im nächsten Jahr eher optimistisch. Da muss man nur darauf schauen, wohin wir exportieren, dann beziehungsweise auch, was importiert wird. Und dann muss man unsere Wachstumsraten einfach in Anführungszeichen setzen. Und nein, das ist kein deutsches Problem, Das betrifft auch andere Länder, aber da wir nun mal ein Land sind, welches nach wie vor vom Export stark abhängt, ist das für uns durchaus relevant. So, Fazit, Kurzfazit, vorläufiges Fazit. Die aktuellen Entwicklungen in China deuten auf eine anhaltende wirtschaftliche Schwäche hin. Und diese wirtschaftliche Schwäche könnte noch bis zum Jahr 2025 oder 2026 andauern. Dann sollte die Schwäche insbesondere im Immobiliensektor überwunden sein. Die Tendenz ist schon da, aber sowas braucht eben seine Zeit. Und daraus ergibt sich nicht nur Herausforderungen für China selbst. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Das hat Auswirkungen auf Europa. Natürlich kann jeweils durch Geldpolitik in Europa und die USA das aufgefangen werden. Heißt schlicht und einfach mehr Verschuldung. Und ich glaube, das wird vermutlich passieren. Wenn wir uns die Frage stellen, was mit chinesischen Aktien ist, dann können wir also kurzfristig sagen, wenn sich nichts ändert, kommen wir gleich noch zu, was sich ändern könnte, und das würde sofort alles verändern, dann dauert es noch, bis wir eine echte nachhaltige Entwicklung an der Börse sehen werden. Und da die Börse gerne 3 bis 6 Monate in die Zukunft schaut, aber eher nicht 18 bis 24 Monate, ist es schwierig, derzeit einen ganz optimistischen Standpunkt oder ganz optimistische Aussichten für chinesische Aktien hier mit euch zu teilen. Allerdings möchte ich mich vom chinesischen Aktienmarkt dennoch nicht fernhalten. Das hängt auch damit zusammen, dass ich langfristig ein recht hohes Potenzial sehe. Und ich muss mal gucken, wir sind schon bei 20 Minuten, deswegen werde ich diesen langfristigen Blick eher nochmal in der, vielleicht mache ich das sogar übernächste Woche. Also bei dieser langfristigen Betrachtung, bitte abonniert den Podcast. Und nicht hinterher, nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich glaube, man kann auf Pause drücken. Man kann sogar wahrscheinlich, während man hört, abonnieren. Man sagt, das ist ja hier, du willst uns doch nicht etwa auf eine Folge nächste oder übernächste Woche jetzt heiß machen und deswegen sollen wir jetzt abonnieren. Tja, das ist der Durchblick meiner Hörer. Exakt das ist mein Ziel gewesen, um euch dann auch eine weitere Folge werbefreien Podcasts zu liefern. Zumindest von mir ist hier ja keine Werbung. Dann werde ich nämlich sprechen über zwei Themen, das klingt sehr kompliziert, aber wir nähern uns diesem Punkt in der Geschichte so rasend schnell, dass man sich zumindest gedanklich darauf vorbereiten sollte. Ray Kurzweil, sagt das jemand was? Der hat ist bekannt geworden durch sein Buch »The Singularity is Near«. When Humans Transcend Biology. Also, was ist eine Singularität? Das ist bezeichnet einen Punkt, an dem normale Regeln oder Gesetze nicht mehr gelten oder unendlich werden.
So, this is a historical singularity, but we're borrowing that term from physics and call it a singularity. Because we can't really answer the question. If we actually multiply our intelligence a millionfold, what's that like? It's a little bit like asking a mouse, gee, what would it be like if you had the amount of intelligence of this person? The mouse wouldn't really even understand the question.
Und wir stehen wahrscheinlich vor einer Singularität im gesellschaftlichen Sinne, aber auch im ökonomischen Sinne. Was hat das jetzt alles mit China zu tun? Ich werde diese Singularität beschreiben. Ich glaube, ich mache das direkt nächste Woche. Dienstag oder Donnerstag, weiß ich noch nicht. Warum spielt das eine Rolle? Weil wir natürlich hier von einer technologischen Revolution sprechen. Und diese technologische Revolution wird ganz sicher stattfinden. Was möglicherweise überschätzt wird, ist die Geschwindigkeit. Was möglicherweise unterschätzt wird, sind die Risiken oder umgekehrt. Kann ich euch nicht sagen. Aber dass diese technologische Revolution stattfindet, vor unseren Augen, dessen bin ich mir sicher. Und wir sehen es bereits jetzt. Und insbesondere in den Märkten, in denen man sich etwas weniger Gedanken macht über Regulierung, die ich nicht per se für verkehrt halte, sondern mehr darüber nachdenkt, inwieweit nützt uns das ökonomisch, werden diese Entwicklungen auch noch schneller vorangetrieben. Und gerade Asien wird meines Erachtens eine wachsende Bedeutung erlangen. Und dieser Trend wird sich schnell fortsetzen. Und das wird dann in Ländern wie Indien, Indonesien, habe ich schon gesagt, auch einige andere Länder Südostasiens zu einem Wachstum führen und zu einer Veränderung der Wirtschaft. Auch die gesellschaftlichen Konsequenzen werden spürbar sein, mit allen positiven und negativen, aber eben auch zu China. Wenn wir uns die Wirtschaftsbeziehung, ich habe schon gesagt, zwischen China und dem Westen anschauen, dann kann man natürlich ins Grübeln kommen. Aber wenn man sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und dem Rest der Welt anschaut, und dieser Rest der Welt ist groß und dieser Rest der Welt wächst deutlich schneller als unsere Volkswirtschaften, dann kann man nicht umhin kommen, um zu sagen, China wird ein globaler Player. Ist es sowieso schon. Aber genau das ist vermutlich eine Entwicklung, die dann auch die Story China größer machen wird. Ich habe schon gesagt, die Entwicklungen dort sind rasant. Und genau deshalb möchte ich China auch nicht außen vor lassen. Das ist viel zu häufig. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, ein Video gemacht über chinesische Aktien. Ein paar gucken sich es dann an, aber in der Regel heißt es da, ja, China ist eine Story, das war's, ja. X-Trackers von DBS, Emerging Markets ETF, gerne, aber nicht mehr mit China. China ist History. Das ist ein sehr westlicher Standpunkt. Es wird ein beherrschendes Thema sein. Und natürlich spielt Geopolitik eine Rolle. Aber China ist nicht auf dem absteigenden Ast. In China entwickeln sich Dinge einfach viel schneller, teilweise auch unregulierter, bestimmt auch in Richtungen, die uns nicht gefallen, aber es wird trotzdem stattfinden. Und deswegen komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Wie gesagt, das Thema selbst werde ich nochmal besprechen. Erstens, Chinas Aktien sind günstig. Sie sind es momentan auch gerechtfertigterweise, weil wir genau diese Risikofaktoren, die ich hier eben angesprochen habe, einpreisen müssen. Was von heute auf morgen, und die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nicht bei null, sie liegt aber auch unter 50%, passieren könnte, ist, dass China sich entscheidet, okay, wir nehmen den Yuan, wir nehmen die chinesische Notenbank und wir werden eine lockere Geldpolitik machen. Wir möchten diese 24 Monate Konsolidierung nicht durchstehen. Wir agieren so, wie es im Westen schon lange an der Tagesordnung ist. Wir inflationieren unsere Schulden weg. Und man darf eins nicht vergessen, wenn sie es machen würden, dann könnten sie es noch deutlich konsequenter als hier. Hier kannst du nicht einfach sagen, Verbraucherpreisinflation 11%, wie lange überlebt das jemand, der gewählt werden muss? Als vorübergehendes Phänomen, okay, da müssen wir dann alle durch, dafür steigen ja Sachwerte und am Ende des Tages wissen wir auch, wer die großen Wahlkämpfe alle bezahlt. Das sind in der Regel die Leute, die profitieren von Sachwerten und natürlich denken alle ans eigentliche Volk, aber erst nachdem ihre Wahlkampfspenden gesichert sind. Das ist keine Theorie. Ich befürchte, das ist die nackte Realität. Also China könnte seine Geldpolitik durchaus lockern. Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass es passiert. Wenn es in China auf die chinesische Art passiert, dann werden sie es aber auch nicht monatelang ankündigen, sondern dann wird es entschieden. Und dann gehen chinesische Aktien durch die Decke. Punkt. Es sieht noch nicht danach aus. Aber wenn, eine Möglichkeit. Das könnte das Ganze beschleunigen. Und deswegen, wer investieren möchte, der wartet nicht auf den Punkt, wenn chinesische Aktien im Barron's Magazin oder haben wir ein deutsches Pendant dazu, keine Ahnung, Euro am Sonntag oder Aktionär, wenn vorne draufsteht, China-Aktien nach 200%, was ist jetzt noch drin? Wer sich grundsätzlich dafür entscheidet, der macht es so, wie man es bei antizyklischen Chancen, und ich betrachte das als Chance, eben macht. Der kauft in Tranchen, in Schwächephasen. Ob er dabei auf ETFs setzt oder auf chinesische Einzeltitel, wie das bei mir der Fall ist, das ist jedem selbst überlassen. Ich würde nur nicht die Schwächsten der Schwachen dann unbedingt kaufen. Es gibt ja, für mich ganz interessant sind die Unternehmen, die zum Teil auch Geschäfte mit dem Ausland machen, aber auch einen relativ hohen Inlandsanteil haben. Das ist allerdings bei vielen China-Aktien der Fall, selbst bei den Gaming-Aktien und. Also Einzelaktien soll es heute nicht gehen, aber wer, der nutzt das. Wie mache ich es? Genauso. Das heißt, ich kaufe in Schwächephasen weiter rein. Ich werde auch nicht den China-Anteil deutlich erhöhen. Das heißt übrigens, dass ich absolut betrachtet, der Anteil der China-Aktien in meinem Portfolio in den letzten Monaten, letztlich in den vergangenen 2,5 Jahren, reduziert hat, weil ich eben nicht sage, das ist die Chance schlechthin, was anderes geht gar nicht. Und das würde dann bedeuten, dass ich Tranchen in Werten, die gut laufen, vielleicht aussetze und dafür lieber schwache Werte kaufen. Das mache ich nicht. Das heißt also, dass in so einer schwachen Phase der Gesamtanteil etwas sinkt. Das bringt die Natur mit sich. In meinem langfristigen Portfolio war ich mal, weil, schaut euch die Charts an, von Alibaba, Tencent, JD und so weiter und so fort, weil diese Aktien eben mal im absoluten Höheflug waren. Da war der Anteil an China-Aktien bei mir in der Spitze, glaube ich, bei 17-18% im Portfolio. Jetzt beträgt er 7%. Und mit den 7%, das ist keine Empfehlung, diese 7% könnten, wenn der Extremfall eintritt, praktisch von heute auf morgen nicht handelbar sein. Das ist das ultimative Risiko, was man hier tragen muss. Das ist auch der große China-Malus, der mit eingerechnet wird. Muss man einfach wissen, wer das nicht will, der darf keine ETFs helfen dann auch nicht. Der kann einfach nicht in China investieren. Ich fühle mich mit den 7% ganz wohl. Sollten die nächsten 2 Jahre so schwach verlaufen, wie man es zumindest nicht ausschließen kann, dann wird der China-Anteil tendenziell eher sinken. Denn die anderen Aktien sind ja ganz gut gelaufen im langfristigen Portfolio. Also sinkt zwangsläufig der Anteil. Ich werde aber dennoch einzelne Tranchen hier weiter investieren, weil ich eben in dieser Entwicklung mit dabei sein möchte. So, habe ich einen Disclaimer? Habe ich schon gemacht, ne? Ja, also keine Anlageempfehlung für China. Ich werde sicherlich ganz offen und transparent hier sagen, falls der Fall der Fälle eintritt und sagt, ja, die China-Aktien sind gerade nicht handelbar. Wow, dann werden wir uns gerade in einer Welt bewegen, in der ich einige Sonderfolgen wahrscheinlich raushauen muss, weil da wird dann keine gute Laune sein. Aber bis dahin, wer war das jetzt, Winnie Pooh oder war das das Reh? Irgendeiner hat doch gesagt, an irgendeinem Tag geht die Welt unter, an allen anderen Tagen nicht. Also behalten wir mal einen gesunden Grundoptimismus. Alles andere macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Wir hören uns dann nächste Woche am Dienstag wieder, exklusive Superfolge nur für diejenigen, die den Podcast abonniert haben. So, Tobi, ich glaube, das musst du wegschneiden, weil in Wahrheit ist das technisch nicht möglich. Auch kann man ja einfach mal behaupten. Also bis nächsten Dienstag und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.